Es gab mal eine Studie, die ist jetzt schon ein bisschen älter, die ist von 2019. Da wurde festgestellt, dass 50% der Likes unter den Hasskommentaren auf Facebook nur von 5% der UserInnenschaft auf Facebook kommt. Das heißt, es gibt eine kleine Menge an Menschen, die sehr, sehr laut sind.
Erzähl mal, wie geht's dir? Deep Talk bei Salon 5.
Desinformation, Beautyfilter, Hass und Hetze, aber auch Kommunikation, Austausch, Entertainment, das Gefühl, nicht allein zu sein. Würdest du das eine riskieren, um dafür das andere haben zu können? Das machen ziemlich viele schon, und zwar auf Social Media. Ich bin die Jugendreporterin Eileen und heute geht es um einen gesunden Umgang mit Social Media. Und heute ist Psychologin und Betroffenenberaterin Judith Strieder von HateAid zu Gast bei uns. Hi Judith, schön, dass du da bist.
Hi, danke für die Einladung.
Judith, kannst du dich selbst und HateAid kurz einmal vorstellen?
Ja, total gerne. Du hast ja gerade schon meinen Namen genannt. Genau, ich bin Judith Strieder, benutze die Pronomen sie, ihr, bin Psychologin von Haus aus und bei HateAid als Betroffenenberaterin angestellt. HateAid ist eine Organisation, gemeinnützig, die sich um digitale Menschenrechte oder für digitale Menschenrechte einsetzt. Wir versuchen an den Rahmenbedingungen langfristig was zu ändern, also starten Kampagnen und Petitionen, bringen unsere Expertise in Gesetze sozusagen ein. Und auf der anderen Seite versuchen wir Personen oder unterstützen wir Personen dabei, wenn sie präventiv und akut von digitaler Gewalt betroffen sind. Wir telefonieren mit ihnen und beraten am Chat, also uns gibt es nicht als Beratungsstelle vor Ort. Wir beraten bundesweit, also in ganz Deutschland. Genau, und schauen, was die Personen brauchen. Also bieten so emotional stabilisierende Beratung an. Gerade in Akutfällen ist das ganz, ganz wichtig. Machen dann noch Kommunikationsberatung. Also das ist besonders wichtig für Personen, die so auf Social Media auftreten. Also wie reagiere ich auf Kommentare? Soll ich überhaupt reagieren? Verfasse ich lieber ein Statement? Da gibt es so nicht die eine richtige Lösung für alle, sondern das ist schon auch individuell. Und dann bieten wir noch Sicherheitsberatung an. Da schauen wir auf die analoge, aber auch digitale Sicherheit. Also es geht über Hackingfälle bis das Doxing, also das Verbreiten, Veröffentlichen privater Adressen. Wie kann man die digitale Sicherheit herstellen oder wiederherstellen, aber auch die analoge Sicherheit?
Also wirklich eine Bandbreite rund um Social Media. Da bist du die perfekte Ansprechpartnerin für das Interview heute. Mich würde nämlich interessieren, warum so viele Menschen die Risiken, die Social Media mit sich bringt, überhaupt in Kauf.
Also du meinst, warum es so viele Menschen gibt, die Social Media nutzen, obwohl es auch digitale Gewalt auf Social Media gibt?
Genau.
Genau, ich denke, digitale Gewalt zu sehen und zu lesen, also Hasskommentare zu lesen, beziehungsweise auch selber von digitaler Gewalt betroffen zu sein, das ist natürlich ein Risiko, was man eingeht, wenn man sich auf Social Media bewegt. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Ressourcen, also die Vernetzung, die Sichtbarkeit von zum Beispiel marginalisierten Gruppen, also queeren Menschen oder Frauen oder Menschen, die zu Migration was sagen oder Klima auch, also die sich zu bestimmten Themen einsetzen und vernetzen und aktivistisch tätig sind. Das ist ja, hat ja eine große Relevanz, aber natürlich auch über, also um sich über Unterhaltungsthemen auszutauschen, so wie du am Anfang schon gesagt hast, sei es nun Beauty-Tipps oder auch das Konsumieren von Tiervideos oder so, das hat ja einen großen Unterhaltungswert. Und ich denke, es ist natürlich auch gerade im bestimmten Alter vielleicht eine Frage von Peer Group. Also wenn alle meine Leute auf Social Media unterwegs sind, kann es dazu führen, dass ich sozusagen von einer Welt, in der sich auch bewegt wird, ausgeschlossen bin, wenn ich das per se ablehne. Und ich denke auch insgesamt geht es darum, und wir setzen uns auch als Organisation nicht dafür ein, dass Social Media abgeschafft wird, sondern dass die UserInnenschaft gut geschützt wird auf Social Media, also dass einfach weniger, im besten Fall weniger digitale Gewalt dort stattfindet oder wenn digitale Gewalt dort stattfindet, dass Tatpersonen Konsequenzen erfahren und betroffene Personen gut unterstützt werden.
Ich glaube, diese Unterscheidung ist ganz wichtig, damit man nicht sagt, alle Menschen sollten runter von Social Media für immer, sondern dass man wirklich den Umgang damit erlernt. Was sind denn Anzeichen dafür, dass der eigene Umgang mit Social Media einem wirklich vielleicht eher schadet?
Das ist eine interessante Frage. Also ich denke, ich arbeite ja in der Regel oder vor allem mit Personen zusammen, die von digitaler Gewalt betroffen sind. Die haben natürlich immer einen Leidensdruck, wenn sie bei uns ankommen. Also die haben teilweise Symptome wie Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen und so weiter. Aber ich weiß auch aus vielen Austauschgesprächen, Vorträgen und so weiter, und es kommen auch Personen bei uns an, die einfach darüber erschrocken sind, wenn sie viele Kommentare lesen oder viel Gewalt sozusagen sehen, auch auf Social Media, also die nicht direkt davon betroffen sind, aber das einfach mitbekommen. Und ich denke, da fängt es schon an. Also wenn ich merke, ich bin schockiert oder erschrocken oder traurig oder wütend, oder bis hin zu, ich kann mich schlecht konzentrieren, oder schlafe schlecht oder habe Angst oder so. Das sind schon die ersten Auswirkungen, denke ich, wo Social Media, also wo man seinen eigenen Social Media Nutzungsverhalten mal in Frage stellen sollte oder überprüfen sollte. Beziehungsweise auch, ich glaube, es ist immer gar nicht so schlecht, zu versuchen, bewusst mit Social Media umzugehen. Also das so ein bisschen im Blick zu haben, wenn so Doomscrolling einfach zu viel wird. Also ich glaube, immer ist es nicht so gesund, zu viel Zeit auf Social Media zu verbringen. Ich denke, was da eine richtige Dauer für eine Person ist, ist schon auch individuell oder es ist natürlich unterschiedlich, ob eine Person selber auf Social Media aktiv ist, dann vielleicht auch beruflich davon abhängig ist, also dass es nicht die eine richtige Zahl für alle gibt. Genau, und dass man zum Beispiel auch, also ich glaube, das kann man ganz allgemein sagen, es ist nicht besonders gesund, direkt vorm Schlafen gehen oder direkt nach dem Aufwachen auf Social Media Zeit zu verbringen, abends, weil man dann dem Blaulicht ausgesetzt ist, also weil man einfach schlechter schlafen kann, weil man schlechter zur Ruhe kommt, weil das die Melatoninausschüttung gestoppt wird sozusagen, also das, wovon man müde wird, das körpereigene Hormon. Und sich direkt nach dem Aufstehen damit zu konfrontieren, kann zu mentaler Erschöpfung führen. Und das ist wahrscheinlich einfach ein bisschen zu viel für den Morgen, wo die Psyche auch noch ein bisschen empfänglicher ist, sozusagen. Also es ist einfach nicht die gute Idee, sich direkt am Morgen damit zu konfrontieren.
Da, wo die Auswirkungen sind, waren zuvor Risiken. Ich hatte gerade bereits ein paar Risiken genannt. Es gibt aber noch einige weitere und nicht jeder ist auch gleich betroffen. Das ist ja auch ganz klar. Einige Nutzerinnen sind bereits super aufgeklärt über Schönheitsideale zum Beispiel, aber verlieren sich dann total dahingegen in endlos langen Diskussionen in den Kommentaren über ganz, ganz andere Thematiken. Wie kann man denn jetzt also einen gesunden Umgang mit Social Media entwickeln? Das ist natürlich auch unterschiedlich von Person zu Person, aber vielleicht hast du ja einige Tipps, die grundsätzlich für alle ganz gut gelten könnten.
Ja, ich denke schon. Also ich denke, es gibt so ein paar grobe Hinweise, die für alle Menschen passen könnten. Ich denke, das ist, also du hast es auch am Anfang gesagt, das eine sind Desinformationen, also dass man zum Beispiel verinnerlicht, dass man nicht alles, was auf Social Media stattfindet, sofort glauben sollte. Also es sind einfach keine, nicht unbedingt seriöse Quellen, beziehungsweise sollte man dann überprüfen, wer hat das gepostet. Wer hat das gesagt? Ne, stimmt das wirklich? Also ist das irgendwie ein offizieller Account von einem großen Medienhaus oder so? Ist die Quelle seriös? Genauso wie auch, was ich tatsächlich sehe an Bildern und Videos. Also es gibt ja jetzt inzwischen über KI sehr generierte Deepfakes. Das ist in vielen kleinen Videos und Reels ganz lustig, aber das sollte man auch einfach auf dem Schirm haben, dass nicht alles, was ich sehe, unbedingt echt ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht so eine allgemeine Skepsis entwickelt, also dass man nicht alles, was man sieht, in Frage stellt, aber auf Social Media da einfach wachsam ist. Dann denke ich, ist es auch sehr, sehr wichtig und sinnvoll, sich um die eigene Sicherheit Gedanken zu machen. Also einerseits, mit welcher E-Mail-Adresse melde ich mich bei Social Media an? Das ist im besten Fall nicht die E-Mail-Adresse, die ich für alles nutze, also auch für meinen Bankaccount oder für meinen beruflichen Zweck oder so, sondern vielleicht eher eine zweite Adresse, weil Social Media jetzt auch nicht das sicherste Portal ist, dann sollte ich mir auf jeden Fall ein sicheres Passwort für meinen Social Media Zugang ausdenken und wenn es geht, auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, damit nicht eine andere Person Zugriff über meinen Account bekommt. Dann ist es auch sinnvoll, immer mit meinen sensiblen Daten vorsichtig umzugehen, also nicht Fotos an fremde Menschen zu schicken, nicht meine Privatadresse rauszuschicken, nicht meine Handynummer rauszugeben und zum Beispiel auch sich zu überlegen, muss ich denn unbedingt mit Klarnamen und Foto von meinem Gesicht auf Social Media auftauchen und was teile ich? Also teile ich zum Beispiel, ich gehe jeden Sonntagabend in XY-Yoga-Studio, weil wenn ich dann, also es geht nicht darum, in der Prävention den Teufel an die Wand zu malen und Panik zu machen, aber es kann natürlich Leute geben, die dann einfach sehr, sehr leicht herausfinden können, wo ich mich regelmäßig aufhalte, also in welcher Stadt beziehungsweise auch an welchem Ort. Davon würde ich schon auch abraten. Oder wenn ich irgendwie ja einfach private Eindrücke meines Lebens teilen will, dann kann ich mir auch überlegen, ob ich also meinen Account auf privat stelle. Und dass ich erstmal, wenn mir Leute folgen wollen, dass ich gucke, ob ich die kenne. So.
Ja, vielen Dank für die Tipps. Da frage ich direkt weiter, was ist, wenn man in einer Situation ist, dass man es sehr, sehr lange hingekriegt hat, vielleicht hatte man auch einen sehr ungesunden Umgang mit Social Media und hat es zu einem sehr gesunden Zustand weiterentwickeln können und wird dann aber rückfällig. Was kann man da tun?
Also du meinst, wenn man gemerkt hat, dass es zu viel war, man dann so eine Digital Detox, eine Pause eingelegt hat und dann merkt, man verfällt in ungesunde alte Muster. Also ich glaube, es ist immer gesund, vielleicht auch regelmäßig mal eine Pause zu machen. Das muss ja nicht auch gleich irgendwie 3 Monate sein oder so, aber vielleicht irgendwie mal eine Zeit lang, es können ja auch kleine Pausen sein, wie wenn ich auf einen Spaziergang gehe, dass ich einfach mein Handy zu Hause lasse zum Beispiel oder dass ich gesunde Routinen einbaue, wie zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe, schon abends 2 Stunden vorm Schlafengehen mein Handy weglege und morgens erst 1 Stunde oder 2 Stunden, nachdem ich aufgewacht bin, mein Handy in die Hand nehme. Da hilft es auch, so einfach einen Wecker zu etablieren, dass ich nicht direkt mit meinem Handy aufwache, mit meinem Handywecker. Also es sind so kleine Routinen. Und ich glaube, wenn man wieder rückfällig wird, ich glaube, man muss da ja auch nicht sofort so sprechen, als wäre das eine Sucht und als wäre das irgendwie schlecht, sondern als könnte man dann vielleicht, wenn man das schon mal ausprobiert hat, auch liebevoll und mitfühlend für sich selber wieder gesunde Routinen aufbauen. Und ich glaube, wenn man das schon einmal geschafft hat und einmal gemacht hat, dann ist es vielleicht auch leichter, da wieder zurückzukehren, also da irgendwie geduldig mit sich selber zu sein und mega gut, wenn einem das gleich auffällt. Also wenn man merkt, okay, ich verfalle in alte Muster, dann ist ja schon der erste Schritt, dass ich ein Bewusstsein dafür geschaffen habe.
Genau. Mich würde auch interessieren, klar, wir sind eine Jugendredaktion, wir haben vor allem einen Blick auf Jugendliche. Weißt du denn, ob es bestimmte Gruppen gibt, die besonders häufig einen gesunden Social-Media-Umgang vorweisen und welche, denen es meistens irgendwie noch nicht so gelingt? Ich höre nämlich relativ häufig in der Gesellschaft von, ich sag mal ganz vorsichtig, älteren Menschen, vielleicht eher so der Boomer-Generation, dass Social Media sowieso ja voll die Zeitverschwendung ist und wie man Jugendliche am besten davon wegbekommen kann. Und dann werden Jugendlichen vorgeworfen, sie wären gar nicht gut darin, mit Medien umzugehen. Und Jugendliche werfen älteren Generationen vor, dass sie aber KI gar nicht erkennen können, so wie die junge Generation, die damit aufgewachsen ist. Und so geht das irgendwie die ganze Zeit hin und her. Weiß man das denn? Gibt es da Statistiken oder Zahlen zu oder aus Erfahrungsberichten oder kann es wirklich jeden treffen?
Also das kann ich gar nicht so sagen, weil wie genau, also so in meinem Arbeitsalltag beschäftige ich mich ja vor allem mit digitaler Gewalt und gar nicht ausschließlich mit gesundem Social Media Umgang. Aber das, was du gerade gesagt hast, also diese Stereotype oder Vorwürfe der einen Generation der anderen Generation über, das habe ich auf jeden Fall schon gehört, also dass die ältere Generation eher denkt, so die Gen Z ist geht vor die Hunde sozusagen und nur noch irgendwie verbringt nur noch ihr Leben auf Social Media und ist gar nicht mehr geübt im direkten sozialen Kontakt. Und auf der anderen Seite aber, dass genau, ältere Personen eben zwischen KI und echten Content gar nicht gut unterscheiden können. Das habe ich beide schon mal gehört und ich glaube, da ist vermutlich auch was dran. Ich weiß auf jeden Fall, dass Personen, die einer marginalisierten Gruppe angehören, also queere Menschen, Frauen bzw. Flinter, Menschen mit Migrationsgeschichte und Hintergrund, eher von digitaler Gewalt betroffen sind. Und das ist aber, ich glaube, auch besonders für Menschen, die einer marginalisierten Gruppe angehören, so wichtig ist, dass da dieser Austausch stattfindet und dass die Sichtbarkeit da ist. Oder dass vielleicht auch Personen, die im Aktivismus, also sich aktivistisch für diese Themen einsetzen oder auch Influencer, Content CreatorInnen, so relevant für sie. Also wenn jetzt eine queere Person eher im ländlichen Bereich eine queere Person auf Social Media folgen kann und sozusagen deren Lebensrealität auch abgebildet sieht, das ist, glaube ich, die Ressource. Und auf der anderen Seite, genau, werden Menschen auch vermehrt angegriffen. Und ich glaube, wenn ich dann auch einfach viel, wenn ich selber queer bin und viele queerfeindliche Kommentare lese, betrifft mich das vielleicht auch anders, als wenn ich nicht queer bin, also weil ich da eine andere Sensibilität für habe.
Ja, vielen Dank, dass du dort nochmals den Einblick gegeben hast. Und ich würde jetzt ein bisschen mehr auch auf die digitale Gewalt, vor allem auf Hasskommentare, auch eingehen wollen. Ich finde, das ist ein super großer Bestandteil digitaler Gewalt, den man mitbekommt, wenn man auf Social Media ist, egal ob man selber produziert oder nicht. Denn es kann ja auch die Situation geben und aufkommen, dass man selber Hate-Kommentare bekommt. Sei es, wenn man, wie ich gerade bereits meinte, selber Videos produziert und sich öffentlich zeigt oder durch Diskussionen in den Kommentaren, das auch vielleicht dann mit einem anonymen Account oder mit dem öffentlichen Account. Ihr bei HateAid unterstützt ja nicht nur Personen aus dem öffentlichen Leben, sondern eben ja auch Privatpersonen. Ich frage mich, woher kommen solche Kommentare überhaupt?
Bevor ich auf die Frage antworte, würde ich gerne noch was anderes sagen. Und
Ja,
zwar ist es
gerne.
auch, also einerseits ist es so, dass wir vor allem Privatpersonen unterstützen. Ich glaube, 75% der Personen, die wir unterstützen in unserer Beratung, sind Privatpersonen, nur 25% Personen des öffentlichen Lebens. Was manchmal so ein bisschen irreführend ist, weil die Personen, die über die Zusammenarbeit mit uns sprechen in der Öffentlichkeit, das sind in der Regel Personen des öffentlichen Lebens, also Luisa Dellert, Luisa Neubauer,
Genau.
Renate Künast und so weiter. Das verzerrt vielleicht manchmal so ein bisschen den Eindruck. Das liegt aber einfach daran, weil natürlich Personen, oder was heißt natürlich, Personen, die privat sind, die anonym sind, die sind in der Regel nicht bereit, mit Namen und Foto darüber sprechen, dass sie von digitaler Gewalt betroffen waren. Und genau, Hasskommentare sind einerseits ein Feld, in dem wir arbeiten. Es sind, können aber auch private Nachrichten sein, zum Beispiel, oder E-Mails oder so, oder Hacking-Angriffe oder Cyberstalking oder bildbasierte sexualisierte Gewalt, also das Erstellen von sexualisierten Deepfakes zum Beispiel oder das Verbreiten, Veröffentlichen intimen Bildmaterials. Deswegen verwenden wir immer das Wort oder den Sammelbegriff sozusagen digitale Gewalt, weil das einfach alles abbildet. Also es kann auch Menschen passieren, die sich nicht auf Social Media einen Account angelegt haben und Videos hochladen oder so. Das finde ich wichtig zu sagen. Und dann genau zu deiner Frage, von wem kommen die Hasskommentare? Es ist leider so, dass wir sehr wenig oder zu wenig über die TäterInnen wissen, einfach weil es immer noch viel zu leicht ist, sich anonym im Internet zu bewegen, hinter Fake-Accounts zu verstecken. Also es gibt viele Menschen, also viele Personen oder Accounts, die nicht identifiziert werden, also wo die Tatpersonen nicht identifiziert werden, wo nicht herausgefunden wird, wer das ist. Es gab mal eine Studie, die ist jetzt schon ein bisschen älter, die ist von 2019. Da wurde festgestellt, dass 50% der Likes unter den Hasskommentaren auf Facebook nur von 5% der UserInnenschaft auf Facebook kommt. Das heißt, es gibt eine kleine Menge an Menschen, die sehr, sehr laut sind, also die sich viele Fake-Accounts stellen und dann halt viel Hasskommentare verfassen oder auch Hasskommentare liken, also das pushen sozusagen. Genau, ich wäre so ein bisschen vorsichtig mit der Zahl, weil sie halt auch ein paar Jahre jetzt schon alt ist, aber das hat man eine Studie ergeben. Und darüber hinaus wissen wir auf jeden Fall, dass rechtsextreme Akteure den digitalen Raum gut für sich nutzen. Genau, dass also auch nicht wenig digitale Gewalt aus dem rechtsextremen Spektrum kommt und gezielt eingesetzt wird, um Stimmen aus dem digitalen Feld mundtot zu machen und zu verdrängen. So im Sinne des Silencing-Effekt, also wir nennen das den Silencing-Effekt, wenn Personen aus dem digitalen Feld gedrängt werden, die sich vor allem auch für Vielfalt und die Demokratie einsetzen. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage so ein bisschen.
Das tut es. Oh, du meintest es bereits eingangs, dass man sich dann irgendwie fragt, wie soll man damit umgehen? Macht man ein Statement? Macht man es nicht? Was ist denn jetzt besser, sich in den Kommentaren zu verteidigen oder lieber einfach ignorieren, App löschen, weiter scrollen?
Ja, schön wäre, wenn es einfach wäre. Es gibt nicht die eine richtige Lösung für alle. Das kann man auf jeden Fall, das muss man auf jeden Fall betonen. Ich denke, wenn man einen Hasskommentar bekommt, dann ist es immer richtig, den erstmal zu sichern, also einen rechtssicheren Screenshot zu erstellen. Wir haben Anleitungen auf unserer Website. Rechtssicher, damit es, falls man rechtliche Schritte eingehen möchte, also zur Anzeige bringen oder sich Unterstützung bei einer Anwaltskanzlei suchen, also den strafrechtlichen oder zivilrechtlichen Weg gehen, das kann man sich in Ruhe überlegen, gilt dieser Screenshot als Beweismittel, also bei der Polizei oder vor Gericht. Und da ist es wichtig, dass möglichst viele Informationen ablesbar sind, also der Kontext, der Empfänger oder die Empfängerin, der Absender oder die Absenderin und das vollständige die vollständige Uhrzeit und das vollständige Datum im besten Fall von dem Kommentar und von meinem Screenshot. Aber wie gesagt, das kann man sich dann auch noch mal auf unserer Webseite genauer angucken. Dann denke ich, ist es okay, Hasskommentare zu löschen, wenn sich das richtig anfühlt, weil es, also wir sagen schon auch, es muss keinen, also Hass muss keinen Raum bekommen. Wenn es beleidigende Kommentare sind, dann ist es in Ordnung, die zu löschen. Es hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Und es ist natürlich auch relevant, also es muss man sich dann selber überlegen, aber für die stille MitleserInnenschaft. Also es macht was mit Menschen, wenn sie sehen, da sind viele Hasskommentare zu sehen. Genau, ob ich auf den Hasskommentar antworten will. Ich würde mir da schon überlegen, je nachdem, wie der formuliert ist. Also wenn ich beleidigt werde, muss ich darauf nicht antworten. Aber wenn ich was gerade stellen möchte oder genau richtig stellen möchte, dann ist es okay, darauf zu antworten. Dann würden wir immer mitgeben, dass es wichtig ist, nicht selber gewaltvoll in der Sprache zu werden und darauf zu achten, dass kein Ping-Pong-Effekt entsteht. Also wenn viele, wenn es immer wieder hin und her geht, dann macht es keinen Sinn, da endlos sich in Diskussionen zu verlieren.
Du meintest ja gerade bereits, dass es etwas mit der Mitleserschaft macht, die es mitbekommt. Aber aus deinen Erfahrungswerten, was macht es mit den Menschen selber, wenn sie diese Hasskommentare bekommen und solche Dinge über sich selber lesen müssen?
Das ist, finde ich, eine ganz relevante Frage. Und es ist tatsächlich so, ich könnte das psychologisch jetzt genauer erklären, finde ich aber gar nicht so wichtig. Verkürzt ist es so, dass die Psyche gar nicht so richtig zwischen analogem Übergriff und digitalen Übergriff unterscheiden kann. Also es kann genauso belastend sein, wenn ich beleidigt werde im Netz oder eine Gewaltandrohung im Netz über mich lese, wie wenn mir das jemand in der U-Bahn ins Gesicht sagt, zum Beispiel. Und ich finde, wenn man sich das vorstellt, dann ist so diese Vorstellung, dass mir wirklich, also dass mir jemand gegenübersteht und mir das ins Gesicht sagt, sehr viel bedrohlicher, als dass das nur im Netz stattfindet. Aber die Auswirkungen können ähnlich sein. Also viele Betroffene kommen bei uns an und können irgendwie auch das, was sie merken, noch gar nicht so richtig einordnen oder können gar nicht richtig verstehen, dass das die Auswirkung der digitalen Gewalt ist. Also dass sie Schlafstörungen haben, sie Konzentrationsschwierigkeiten haben, sie irgendwie Angst haben, Panik, die immer wieder aufkommt. Aber genau, es kann solche Auswirkungen haben und natürlich je nachdem, was passiert, also einem Hacking-Fall zum Beispiel ist natürlich einfach auch so eine diffuse Angst, also ob das Gerät inzwischen wieder sauber ist, sozusagen, wenn man das noch einmal neu aufgesetzt hat, oder wenn meine Privatadresse veröffentlicht wurde, dann ist natürlich auch eine analoge Bedrohung oder kann eine analoge Bedrohung vorhanden sein. Das ist dann je nachdem, was in dem Fall passiert ist. Aber genau, Hasskommentare haben, denke ich, eher die psychische Komponente.
Aus psychologischer Perspektive, früher, ganz, 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 ganz früher gab es ja kein Social Media. Und Leute haben da, wenn jemand eine Meinung über sie hatte, ist ja wirklich eher so Gesicht zu Gesicht gehört. Ich weiß nicht, ob es so etwas wie Hassbriefe mal gab, was dem mal näher kommen würde. Aber heutzutage auf Social Media kann jeder seine Meinung immer zu äußern. Man kann es immer zu sehen. Ich frage mich, können wir Menschen es überhaupt aushalten, die ganze Zeit den Meinungen von anderen Menschen wirklich ausgesetzt zu sein?
Also ich bin ja nicht der Meinung von anderen Menschen ausgesetzt, wenn ich mich selber nicht äußere. Also das ist ja, sind ja dann eher Menschen, die auch Social Media Content produzieren und sich dem aussetzen. Und ich finde, ob das Menschen aushalten oder nicht, das ist eine sehr individuelle Frage. Also da müssen Menschen, die auf Social Media aktiv sind, ja, am besten selber achtsam mit sich umgehen und schauen, ob sie perspektivisch Strategien entwickeln. Und das, also ich begleite ja viele Menschen auch schon über einen längeren Zeitraum. Es gibt Personen, die sich aktivistisch betätigen, die Hasskommentare einfach nicht lesen. Also die entweder Personen haben, die sie unterstützen und Kommentarspalten reagieren oder die auch alles stehen lassen oder so, oder die das selber schon moderieren und lesen und sich dann vielleicht auch wehren, die ihre Strategien erarbeitet haben. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht. Ich glaube, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch, also ich finde es schon relevant, dass die Personen, die Kommentare schreiben, die vielleicht auch manchmal so im Graubereich sind oder so, dass Personen da ja auch achtsam miteinander umgehen sollten und sich bewusst machen sollten, dass es immer Menschen gibt, die das lesen, die damit, also die sie ansprechen, die sie adressieren. Da gibt es nämlich so einen umgekehrten psychologischen interessanten Effekt. Normalerweise ist es so, wenn ich einer Person gegenüberstehe, wenn ich gesund bin, dann aktiviert sich bei mir ganz automatisch das Gehirnareal für Empathie. Und das passiert nicht, wenn ich eine Person nur am Bildschirm sehe, auf Social Media oder so. Und da, genau, ich glaube, so ein Hasskommentar ist einfach viel schneller mal formuliert und geschrieben, als wenn ich eine Person jetzt auf der Straße beschimpfe oder irgendwas hinterherrufe oder so. Ich glaube, das, also ich würde eher die Verantwortung bei den Tatpersonen oder potenziellen Tatpersonen sehen, als mich zu fragen, ob es überhaupt gesund ist, sozusagen.
Ja, und bei den Menschen, die Opfer dessen werden, wie kann man denn unterstützen, wenn man das beobachtet? Sei es bei Personen des öffentlichen Lebens oder auch bei Leuten, die immer mal wieder auf Social Media aktiv sind und gerne Kommentare verfassen. Wenn man das beobachtet, dass sich da gerade irgendwie Hasskommentare bilden, was kann man da tun? Also wie kann man auf Social Media digitale Zivilcourage zeigen?
Genau, du hast es gerade schon gesagt, wir sprechen von digitaler Zivilcourage. Ich finde den Begriff total schön, weil es eben auch so mit dem analogen Leben vergleichbar ist. Also wenn ich jetzt also in den Straßen irgendwie laufe, alleine als Frau und sehe, da gibt es irgendwie, da gibt es eine Schlägerei. So, dann gehe ich auch nicht dazwischen, aber ich kann immer irgendwie Leute ansprechen und sagen, okay, hallo, hier braucht jemand Hilfe oder also irgendeine andere Art von Übergriff oder so. Oder ich rufe einen Krankenwagen an oder also ne, ich kann immer irgendwas tun, um nicht einfach vorbeizulaufen und die Person der Situation ausliefern. Und genauso vergleichbar ist es eigentlich auch auf Social Media. Ich muss mich nicht in den Diskurs einmischen oder einklinken, um dann vielleicht auch selber zur Zielscheibe zu werden, aber ich kann der betroffenen Person eine Nachricht schreiben. So, dann ist meine Erfahrung in der Beratung, dass das total heilsam sein kann für die betroffene Person, Solidarität zu erfahren, also einfach zu schreiben, hey, ich habe das gesehen, ich finde es nicht in Ordnung, hier kannst du Hilfe bekommen, zum Beispiel, oder Hasskommentare zu melden auf den Plattformen. Also ich kann immer irgendwas tun, um mich dafür einzusetzen, genau, dass betroffene Personen dass Tatpersonen Konsequenzen erfahren oder betroffene Personen Unterstützung erfahren.
Ach, schön. Als abschließende Frage, was möchtest du den jugendlichen ZuhörerInnen noch unbedingt mitteilen?
Ich habe das vorhin schon so ein bisschen gesagt. Ich finde es aber immer so als Schlusssatz auch wichtig, sich nicht einschüchtern zu lassen von negativen Kommentaren oder Hasskommentaren oder so, oder von dem, was ich auf Social Media vielleicht so mitlese oder wenn ich auch selber betroffen bin. Oder zu denken, oh, unsere Gesellschaft geht zugrunde, es ist alles irgendwie furchtbar oder Social Media ist schlecht oder schlimm oder so, sondern ja, was kann ich dazu beitragen, dass Social Media zu einem gewaltfreien Ort wird oder gewaltfreierem Ort wird und ja, unsere Gesellschaft irgendwie tolerant und vielfältig wird und bleibt.
Vielen Dank, Judith Strieder, für deine Zeit und das Interview und deine wertvollen Tipps. Ich fand das Gespräch unfassbar bereichernd. Schön, dass wir darüber reden konnten. Und falls ihr, liebe Salon 5 ZuhörerInnen, mehr zu Social Media sehen und hören wollt, dann folgt uns doch gerne auf Social Media unter Salon 5 unterstrich auf TikTok, Instagram, YouTube, eigentlich bei all dem. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine ganz tolle Woche. Und die natürlich ebenfalls Judith. Ciao.
Ciao, danke für die Einladung nochmal.
Erzähl mal, wie geht's dir? Deep Talk bei Salon 5.